Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Die Grünen sind ja jetzt in der Bundesregierung gemeinsam mit der SPD und der FDP. Aber ob deswegen auch ein grünes Zeitalter beginnt, politisch gesehen, da kann man wirklich skeptisch sein. Hängt es also doch an jedem Einzelnen, das Klima zu retten? Es gibt sie zumindest, die Menschen, die das tun wollen, die nicht auf die Politik warten wollen, sondern ganz persönlich ums Klima kämpfen. Und es gibt sie auf der ganzen Welt. Ein Sammelband stellt uns jetzt 25 solche Menschen vor, in Deutschland und in Papua-Neuguinea, in Belgien und im Irak, in Dänemark und in Spanien, Indonesien und in der Ukraine, also wirklich rund um die ganze Welt. Marc Engelhardt hat den Band gemeinsam mit 20 Reporter, Kolleginnen und Kollegen herausgegeben. Guten Tag, Herr Engelhardt.
Ja, guten Tag.
Wie ist denn die Idee zu diesem Buch entstanden?
Naja, als Weltreporter sind wir natürlich schon immer unterwegs, so ein bisschen zu schauen, was passiert in unseren Ländern, aber auch, was gibt es eigentlich weltweit so für Tendenzen. Und bei dem Klimathema, da haben wir tatsächlich einfach gesehen, dass in sehr vielen Ländern schon sehr lange viele Menschen unterwegs sind, um was gegen den Klimawandel zu tun und das auf vollkommen unterschiedliche Weise. Und das macht es dann natürlich auch so interessant, dass wir gesagt haben, na gut, da sammeln wir mal ein bisschen und guck mal, was man damit machen kann. Ja, und daraus ist dann das Buch geworden.
Das sind teilweise wirklich sehr verblüffende Geschichten. Sie selber beschreiben zum Beispiel die Geschichte eines Mannes in der Schweiz, der mit Schneekanonen einen Gletscher retten will. Ausgerechnet mit Schneekanonen, habe ich da gedacht, habe ich immer für Inbegriff der Klimaschädlichkeit gehalten. Was hat der vor?
Also tatsächlich, so richtige Schneekanonen sind das nicht. Die wären nämlich auch richtig klimafeindlich, würde jetzt auch Felix Keller sagen, weil die nämlich so wahnsinnig viel Energie brauchen. Aber er hat was Eigenes erfunden, nämlich Schneiseile. Und die wären dann in der Lage, so wie er das konstruiert hat, tatsächlich aus Wasserkraft und Schnee, der gesammelt worden ist, sozusagen über den Winter im Sommer bestimmte Bereiche eines Gletschers zu beschneien.
Können Sie das noch erklären, wie das funktioniert? Was bringt das gegen das Abschmelzen eines ganzen Gletschers, wenn ich da mit so einem Seil so ein bisschen Schnee draufschütte?
Also tatsächlich sagt der Felix Keller auch, es verzögert das Abschmelzen eines Gletschers ganz aufhalten, kann natürlich auch seine Technik das Abschmelzen nicht, aber es verzögert das auch um Jahre und Jahrzehnte. Und es funktioniert so, man hat letztlich drei Regionen auf so einem Gletscher, wenn im Sommer die Sonne drauf knallt, man hat die Region, die abschmilzt, also das untere Ende vom Gletscher, und da kann man dann eigentlich auch wirklich nichts mehr tun. Man hat die, die so weit oben liegt, dass die nicht abschmilzt, da muss man dann auch gar nichts unternehmen, und die in der Mitte, das ist die eigentlich interessante. Also da kann man etwas tun, da wird auch was getan. In manchen Skigebieten werden heute schon Fließstoffbahnen kilometerweise da drauf gelegt, aber das ist natürlich nicht nachhaltig. Und eine Schneedecke darauf zu legen, das ist aus ganz vielen Gründen wirklich eine gute Idee, hat Felix Keller herausgefunden, weil nämlich zum einen der Schnee die Sonne reflektiert, stärker als es die Gletscheroberfläche machen würde, dann isoliert es natürlich auch die Gletscheroberfläche, und dann ist es eben auch so, dass dieser Schnee auf eine umweltfreundliche Art und Weise gewonnen werden kann. Es ist nämlich letztlich Schnee, der im Winter gesammelt wird oben auf dem Berg und der dann im Sommer über eine große Wasserleitung sozusagen in diese Schneiseide geleitet wird und dann abschneit auf diesen mittleren Teil des Gletschers.
Das ganze Buch lebt von solchen teilweise wirklich verblüffenden Geschichten. Es lebt von Details. Also wenn ich nur mal so die ersten Beispiele, mit denen das Buch anfängt, herauspicke. Ich lese, dass zum Beispiel ausgerechnet Australien 75% des Stroms aus Kohle gewinnt, obwohl die Sonnenkraft da so einfach verfügbar wäre. Oder ich lerne einen Mann in Kenia kennen, der aus ausgedienten Laptop-Batterien elektrische Rollstühle baut, die auch noch auf den rumpeligsten Straßen straßentauglich sind. Oder ich lese von einem Mann, der in Mexiko in Haft sitzt, mutmaßlich, weil sein Kampf gegen die Abholzung damit abgestraft werden soll. Sie haben diesen Band jetzt herausgegeben. Welche Geschichte, die Ihre Kolleginnen und Kollegen zusammengetragen haben, welche hat Sie denn selber am meisten beeindruckt?
Also ich finde ganz viele Geschichten bewegend, weil die natürlich auch so unterschiedlich sind. Tatsächlich bewegt hat mich schon die Geschichte von dem Pablo Lopez, die Sie angesprochen haben, den mein Kollege in Mexiko porträtiert hat. Und er sitzt eben wirklich seit 10 Jahren im Gefängnis, weil, so sagt er, er praktisch in dem Dorf, in dem er lebt, verhindern wollte, dass der Wald abgeholzt wird. Es gab da große wirtschaftliche Interessen, diesen Wald abzuholzen, aber er gehört eben zu der indigenen Gemeinschaft, die da lebt, und hat versucht, diesen Wald zu retten. und war damit eben nicht nur nicht erfolgreich, sondern ist dann auch ins Gefängnis gewandert und er wird da auch bleiben, noch für mehrere Jahrzehnte, für 20 Jahre nochmal, wenn nicht ein kleines Wunder passiert. Und mein Kollege hat ihn getroffen, auch im Gefängnis, und er hat ihn gefragt, würdest du das denn wirklich nochmal tun? Und er hat gesagt, ja, das würde ich unbedingt tun, weil eben der Kampf für das Klima zum Beispiel für ihn keine abstrakte Angelegenheit ist und kein politisches Hobby, sondern eine Frage des Überlebens. Und so ist das für ganz viele Menschen, die gerade im globalen Süden für das Klima kämpfen. Für die ist das eine essentielle Frage, weil sie da heute schon die Folgen der Klimakrise zu spüren kriegen.
Mich hat diese Episode auch deswegen so beeindruckt, weil ich da den Eindruck hatte, es geht hier ja eigentlich nicht nur in Anführungsstrichen ums Klima, sondern gerade in diesen ärmeren Weltregionen, es geht wirklich ums Überleben. Es geht um eigentlich den Kampf für die Rechte, ganz grundsätzliche Rechte der Ärmeren. Ist das so die Gemeinsamkeit dieser vielen Geschichten auch?
Also ich glaube, dass tatsächlich im globalen Süden ganz viele Klimafragen auch Menschenrechtsfragen sind. Und das ist ja auch was inzwischen, ich berichte von den Vereinten Nationen, zum Beispiel der UN-Sicherheitsrat auch akzeptiert hat. Also der diskutiert ja tatsächlich auch in seinen Sitzungen über Klimafragen als Menschenrechtsfragen und als sicherheitsrelevante Fragen. Und das wäre vor 10 Jahren, glaube ich, noch nicht möglich gewesen. Ansonsten glaube ich, es gibt wirklich ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Thema. Also ich habe hier in der Schweiz auch einen Mann getroffen, der sich darum kümmern möchte, dass das Finanzsystem klimafreundlicher wird. Da kann man jetzt ja nicht direkt sagen, na, da geht es um eine Frage des Überlebens. Aber es ist eine ganz entscheidende Frage, weil tatsächlich unsere Finanzwirtschaft unglaublich viel beiträgt zur Klimakrise, und die Folgen, die sieht man dann natürlich eben auch in Ländern wie in Mexiko oder in afrikanischen Staaten, wo dann die Frage von Klimakrise oft auch eine Frage des Überlebens ist, weil es auch ganz oft um Land geht, um Wasser, um natürliche Ressourcen, die man zum Überleben braucht und die halt durch die Klimakrise gefährdet werden.
Die Menschen, die in diesem Buch beschrieben werden, ich finde, das sind ganz besondere Menschen. Sie betonen aber im Vorwort, es handelt sich, ganz im Gegenteil, um ganz normale Menschen. Und im Untertitel ist die Rede von denen, die unseren Planeten wirklich retten. Was heißt das, dass wir alle eigentlich keine gute Ausrede haben, wenn wir nicht auch sowas tun?
Ja, das glaube ich irgendwie schon, dass wir eine schlechte Ausrede haben, nichts zu tun, gerade wenn man diese Geschichten gelesen hat. Also das sind eben nicht Menschen, die an der Uni Klimaschutz studiert haben, dann einen gut bezahlten Klimaschutzjob annehmen, sondern das sind teilweise Menschen, die haben überhaupt keine Schulbildung, wie zum Beispiel ein Bauer in Brasilien, der selbst früher Wälder abgeholzt und abgefackelt hat, um zu überleben, und der dann sozusagen geläutert ist und der heute sagt, ich muss was dagegen tun und ich muss mit den anderen Bauern reden und ich bin dazu auch in der Lage, das ist eben mein Teil. Und so kann, glaube ich, jede und jeder von uns seinen eigenen Teil beitragen. Wir haben ja oft das Gefühl, ah, das ist so eine große Aufgabe mit der Klimakrise, da kann ich gar nichts ändern. Und dann kriegt man vielleicht noch so eine Art Klimadepression. Und in Wirklichkeit ist es so, wenn jeder ein bisschen tut, und ich finde, das ist das Tolle, was man an den Geschichten sieht, dann ist wirklich schon viel erreicht. Jede von uns, jeder von uns sollte sich fragen, was kann ich tun? Und wenn man das dann macht, dann ergibt die Summe tatsächlich weit mehr, als man sich selbst so eigentlich vorstellen kann.
Aber ist das so? Oder nimmt das Buch damit auch so ein bisschen die Verantwortung von den Schultern, wo sie eigentlich hingehört, nämlich auf die Schultern von Politik und Wirtschaft?
Nein, überhaupt nicht. Das ist aber ein ganz wichtiger Punkt, den Sie ansprechen. Es ist tatsächlich so, dass natürlich wir und eben auch die 25 Klimakämpferinnen und Kämpfer in dem Buch, die können etwas beitragen, aber sie ersetzen natürlich nicht gesetzliche Vorgaben zum Beispiel. Die einzelnen Aktionen, die ergänzen eigentlich das Rahmenwerk, was aus der Politik kommen muss. Das sagen auch ganz viele von diesen Klimakämpfern. Einer zum Beispiel, ein Brite, der sagt, wenn ich die Wahl hätte, ich kann jetzt recyceln gehen oder ich gehe zur Klimademo, dann muss ich zur Klimademo gehen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und wir müssen Druck ausüben auf die Regierung, wir müssen Druck aufüben auf alle relevanten Sektoren in der Gesellschaft, denn sonst ist es irgendwann zu spät. Aber gleichzeitig darf natürlich das auch keine Ausrede sein, dass man sagt, naja, die Politik muss sich mal kümmern, ich lehne mich mal zurück. Also die Mischung macht's. Und ganz ehrlich, eine Sache noch, ich habe diese Klimakämpferinnen und Klimakämpfer als sehr glückliche Menschen kennengelernt. Und ich glaube, wenn man etwas tut, um die Klimakrise zu stoppen, dann hilft es eben auch, dass man ja nicht depressiv wird, dass man nicht denkt, es ist einfach zu spät. Es ist nie zu spät, solange man noch was machen kann.
Das sagt Marc Engelhardt im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Herausgeber des Buches Die Klimakämpfer, wer unseren Planeten wirklich rettet und wie du selbst zum Klimahelden werden kannst. Das kostet 16 € und ist bei Penguin erschienen. Herr Engelhardt, Dankeschön.
Ja, ich danke Ihnen.